Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Business Building Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute beschäftigen wir uns mit der Dualität zwischen Inhousing und Outsourcing. Das heißt, aus dieser Folge wirst du lernen, wann macht es Sinn, Dienste, Inhalte, Bereiche, Branchen bei dir in-house umzusetzen und wann solltest du vielleicht auf externe Dienstleister setzen, wann ist ein Hybrid sinnvoll und vielleicht wechselt man sogar von einem zum anderen und wieder zurück. Das alles erwartet dich heute und wer kann das besser sagen als der gute Florian Heinemann, der schon so viele Unternehmen begleitet hat. Hallo lieber Florian.
Moin Moin.
Ist das oft ein Thema, was du hast, dass Startups mit dir darüber reden, ob man Sachen komplett in-house abbilden sollte oder ob man Dienstleister sich reinholen sollte?
Absolut, ja. Also ich glaube, in den derzeitigen Arbeitsmarktzuständen ist das auf jeden Fall ein Thema. Also das eine ist ja Verfügbarkeit von Ressourcen, das andere ist sicherlich auch ein Kompetenzthema. Ne? Also dass es ja auch Gründe gibt, um outzusourcen, nicht unbedingt, weil man Mitarbeiter es nicht selbst gerne einstellen würde, sondern weil man die zum Teil auch nur sozusagen als Freelance-Kapazität bekommt. Rechtsanwälte ist ja so ein Beispiel, wo ja sehr häufig Themen outgesourced werden, weil man auch zum Teil die Spezialexpertise auch gar nicht unbedingt immer braucht. Ich glaube, das ist mal ein ganz wesentliches Kriterium. Dinge inzusourcen macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn man Dinge regelmäßig in einem relevanten Umfang benötigt. Da stellt sich ja eigentlich nur die Frage Insourcing, Outsourcing. Alles andere würde man ja sowieso per se jetzt erstmal outsourcen. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und gerade in den Bereichen sozusagen Kernwertschöpfung, also jetzt IT, Produkt, Marketing, Logistik ist natürlich häufig ein Thema. Im E-Commerce-Bereich sourcet man das in oder out. Nee, also insofern immer eine sehr relevante Frage und ich glaube, wichtig ist dabei eben auch, was du schon angedeutet hast, diese Phasenbetrachtung. Also es kann durchaus Sinn machen, Dinge am Anfang outzusourcen und dann inzusourcen. Eine ganz wesentliche Überlegung, die wir immer auch haben, ist als Startup, wenn ich jetzt Venture Capital finanziert bin, was sind auch sozusagen Knowledge Assets, die ich gerne aufbauen möchte, perspektivisch für einen Exit? Also das ist sicherlich auch nochmal eine Frage, oder kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal zu.
In der Tat, fangen wir mal so auf dem Meta-Level vielleicht an. Also man fragt sich ja, was ist quasi meine Entscheidungsbasis, nach der ich mir anschaue, ob ich etwas versuche, selbst aufzubauen. Also was du vielleicht auch gerade angedeutet hast in Richtung, ist das kerngeschäftskritisch oder nicht? Und wo gehe ich vielleicht hin und überlege mir, dann doch auf externe Dienstleister zuzugreifen? Also ein Klassiker wäre zum Beispiel IT, ne? Dass man irgendwie früher so ein bisschen weiter Richtung Asien vielleicht outgesourced hat. Jetzt geht es eher so in den Ostblock, was ich so mitbekomme. Was ist so dein Reflex, wenn du mit einem Startup in Diskussion bist, was sie jetzt intern abbilden und was nicht?
Ja, also ich glaube, es gibt mehrere Linsen quasi, wie man da drauf gucken kann. Und ich glaube, eine wesentliche Betrachtungsweise ist dabei. Also ich glaube, vielleicht erstmal vorneweg, ich glaube, ein Venture Capital finanziertes Startup oder das, was wir so erleben, wir haben schon sehr stark eine Tendenz, viele Dinge inzusourcen. Also ich glaube, was schon hier erstmal gesehen wird per se, ist zu sagen, wenn ich etwas insource und besonders gut mache, baue ich hier ein potenziell wertvolles Wissensasset auf, was dann auch in einem möglichen Exit oder bei möglichen Finanzierungsrunden wiederum relevant sein kann. Bei Finanzierungsrunden eher, weil ich eben, wenn ich es wirklich schaffe, zeigen kann, dass das ein Knowledge-Pool ist, der mir in irgendeiner Form eine Differenzierung gewährt oder jetzt im Exit-Fall natürlich auch sozusagen für Strategen potenziell eben neben dem Geschäft, was ich betreibe, ein ganz wesentliches Argument dafür sein kann, warum Dinge gekauft werden. Und wenn man sich auch mal anschaut, was kauft ein Google oder ein Facebook oder ein Amazon, die ja sehr regelmäßig Dinge kaufen, dann ist zumindest jetzt mal eine Beobachtung dabei, die kaufen sehr häufig, also klar kaufen die auch Geschäfte, ne, aber die kaufen eigentlich anzahlmäßig zumindest mal deutlich eher Wissensbestandteile, wo sie glauben, dass die im Rahmen ihrer Plattform sozusagen eine besondere Rolle spielen können und dann ist für die gar nicht so relevant, ob die jetzt 2 Millionen Dollar, 5 Millionen Dollar, 10 Millionen Dollar Umsatz machen, sondern für die geht es eigentlich sehr stark um Wissensassets und Wissensassets kann ich natürlich nur dann aufbauen, wenn ich das in-house mache, ne, weil wenn ich natürlich Dinge outsource, kann ich schlecht argumentieren, dass sie einen strategischen Wert haben. Also das ist für uns sozusagen eine ganz wesentliche Linse, wenn es darum geht. Ein weiterer Aspekt ist natürlich sozusagen das, was ich gerade schon gesagt habe. Es macht nur dann Sinn, Dinge inzusourcen, wenn ich was regelmäßig immer wieder in einem relevanten Umfang benötige. Also Dinge, die in meiner Kernwertschöpfung liegen, das ist, glaube ich, nochmal wichtig für uns. Oder eine weitere Betrachtungsweise oder ein weiteres Argument oder Sichtweise, die wir auf das Thema haben, ist, alles, was letztendlich die Kundenexperience wesentlich beeinflusst, das sollte vermutlich in-house passieren. Warum? Weil wir natürlich sehen, dass sozusagen in der Plattformökonomie das wesentliche Element, um dort zu überleben, ist eben, dass ich in der Lage bin, Erstkundenbeziehungen anzubahnen und diese dann eben auch in der Direktbeziehung zu halten. Weil nur dann bin ich eben in der Lage, Zweittransaktionen oder Zweitinteraktionen mit einem Kunden marketingkostenmäßig günstiger durchzuführen als Ersttransaktionen. Und das heißt, ich muss mir eigentlich überlegen, alle Dinge, die dazu beitragen, dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass Kunden nochmal wiederkommen zu mir oder mich wiederholt nutzen oder wenn es ein Abo Beziehung ist, mich eben nicht kündigen. Sämtliche Dinge, die das beeinflussen, muss ich eigentlich in-house machen in einer gewissen Form oder zumindest hybrid in-house, sag ich mal, also wo ich in-house sozusagen das wesentliche Know-how habe, um gegebenenfalls externe Partner auszusteuern, weil das ist ja mein wesentlicher Differenzierungshebel. So, und den kann ich natürlich nur systematisch erhalten, wenn ich da auch in-house letztendlich die Assets aufbaue. Und das ist vermutlich die wesentliche Betrachtungsweise. Dann hast du natürlich immer auch ein Kostenargument. Deshalb wird ja auch häufig IT outgesourced nach Osteuropa oder nach Asien, weil du im Prinzip sagst, die Arbeitskosten sind halt an gewissen Standorten niedriger. Ich benötige jemanden, der mir dabei hilft, und dann nutze ich letztendlich einen Outsourcing-Dienstleister in günstigeren, lohnmäßig günstigeren Standorten. Und um da noch eine gewisse Flexibilität zu haben oder sozusagen auch eine Managementkapazität vor Ort, nutze ich einen Outsourcing-Dienstleister, der das für mich macht. Wobei man eben auch vermehrt, also gerade bei den größeren Startups, siehst du dann auch, dass die zwar Niedriglohnstandorte nutzen, um gewisse Themen abzubilden, das dann aber wieder mit eigenen Tochterunternehmen machen. Das heißt also, das sind dann eigene Angestellte des Unternehmens, aber die sitzen dann eben irgendwo anders. Also das kann man dann gar nicht so richtig Outsourcing nennen, sondern das ist dann einfach nur, das ist ein Insourcing, aber letztendlich oder eine Inhouse-Gestaltung, aber an einem anderen Standort. Aber das wären für mich jetzt so, ohne jetzt zu sagen, das sind jetzt alle Kriterien, aber das wären für mich ein paar wesentliche Aspekte, wie ich da drauf gucken würde.
Ihr Lieben, falls ihr auf der Suche nach einer PR-Agentur seid, dann hat eure Suche jetzt womöglich ein Ende gefunden, denn ich habe mir überlegt, weil ich so oft gefragt werde, ob ich gute PR-Agenturen kenne, dass ich das mal systematisieren sollte. Deshalb habe ich unter digitalkompakt.de/PR, ganz einfach zu merken, digitalkompakt.de/PR, eine kleine Abfrage gebaut. Da müsst ihr einfach nur eintragen, was ihr für Kommunikationsziele habt, was ihr für ein Unternehmen eigentlich seid, worauf es euch ankommt, etc. pp. Also alles Sachen, die ihr aus dem Ärmel schüttelt. Und dann gucke ich mal, ob ich eine gute PR-Agentur kenne, die zu euch passen könnte. Ich habe über die Jahre nämlich viele kennengelernt, weil die arbeiten ja quasi mit mir zusammen, wollen mir Informationen verkaufen, in Anführungsstrichen. Und auf dem Wege habe ich mir ein paar rausgesucht, von denen ich glaube, dass man sie guten Gewissens empfehlen kann, weil sie gute Arbeit machen. Das heißt, wenn du auch eine suchst, geh einfach mal auf diese Seite, digitalkompakt.de/PR, tipp ein, was du brauchst. Wenn ich eine gute kenne, stelle ich sie dir per E-Mail vor. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann gebe ich dir kurz Bescheid und es kostet dich gar nichts. Also ich will kein Geld dafür haben, dass ich dir dann Kontakt anbahne, sondern es ist einfach nur ein Service von uns. In diesem Sinne, wenn du auf der Suche bist, digitalkompakt.de/PR. Aber das ist ja schon mal ein gutes Framework. Also wir fassen zusammen. Erstens, wenn ich Assets aufbauen möchte quasi und vielleicht auch so Barriers of Entry, wie man ja als VC immer so schön sagt, ist das relevant zu sagen, das sollte ich inhausen. Zweitens, wenn es kundenerfahrungsnah ist, weil das das Kernasset ist, was ich auch beim ganzen Geldverdienen im Prinzip dann ansteuere. Wenn es eine gewisse Regelmäßigkeit hat, was ich tue. Wenn die Datengenerierung sozusagen damit verbunden ist, dass ich Kunden gewinne und reaktiviere. Dann Kostenorientierung und als letztes, was wir ja gerade auch noch hatten, eigentlich, ich sag mal, Geschwindigkeit und Flexibilität bewahren. Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Ja,
und vielleicht noch ein Aspekt habe ich vergessen, der eigentlich ganz relevant ist, und das fiel mir gerade noch auf, als du das jetzt hier zusammengefasst hast. Was wir auch häufig ja sehen bei den sehr erfolgreichen Digitalfirmen, und jedes Startup träumt ja davon, ist natürlich, dass sie es schaffen, multiple Revenue Streams aufzubauen auf Basis der gleichen Infrastruktur. Also der Klassiker hier ist ja, Amazon hat eine verteilte cloud-basierte Serverstruktur für sich selbst benötigt, und dann Jeff Bezos hat ja von Anfang an angeblich ja immer schon gesagt, alles muss so gebaut werden, was wir hier machen, dass auch irgendwann Dritte diese Services entgeltlich nutzen können. Und geboren war AWS. Ne? So. Und man kann natürlich kein AWS betreiben, wenn man sagt, das macht irgendwie, was ich, die Firma Hetzner für mich, ne? Also was jetzt so ein Serverdienstleister ist oder Plus-Server, sondern ich kann ja eigentlich nur kredibel Services an Dritte verkaufen, wenn ich sage, ich mache das in-house für mich, ich habe einen Weg gefunden, wie das besser, schneller, effizienter oder sonst irgendwas geht. Und deswegen stelle ich jetzt dir, lieber Kunde, das eben auch nochmal zur Verfügung. Das heißt, ich nutze meine Infrastruktur oder meine Services in irgendeiner Form und vermarkte die an Dritte. Das setzt für mich auch ein Stück weit voraus, dass du das in-house machst. Das heißt, wenn man sozusagen diese Vision mal hat, ne, und das ist natürlich jetzt beim Frühphasen-Startup vielleicht ein bisschen früh, aber es ist natürlich schon so, dass man schon sagen muss, je stärker ich spezielles Know-how irgendwo aufbaue, und das geht ja nur, wenn ich es in-house mache, desto breiter sind natürlich auch die Möglichkeiten der Weiterverwertung. Das heißt, das hätte ich zumindest noch im Kopf. Ne? Also zumindest jetzt, wenn ich jetzt ein E-Commercer wäre und sage, ich habe eigene Logistik oder sowas, ist ja immer eine große Frage. Das macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn ich eben weiß, ich will mal irgendwann vielleicht ein Marketplace betreiben, wo ich eben auch andere Anbieter, die bei mir draufgehen, quasi meine Logistik nutzen lasse. Also Fulfillment bei Amazon ist ja auch wieder, aber das macht ein Zalando auch, das macht ein About You auch. Und das setzt natürlich voraus, dass ich irgendwann mal anfange. Aber ich glaube, wie gesagt, das Wichtige ist auch, dass man eben diese zeitliche Perspektive im Kopf hat. Das heißt, wenn ich jetzt keine Ahnung von Logistik habe, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, als Startup eine eigene Logistik aufzubauen, wenn ich noch kein richtiges Geschäft habe, ist jetzt vielleicht nichts, was ich tun würde. Das hat auch Zalando damals nicht gemacht oder auch ein About You nicht. Aber wenn ich da eine gewisse Größenordnung Größenordnung habe, das auf dem Schirm zu haben, zu sagen, okay, das kann ein strategisches Asset werden. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig auf diesem Zeitstrahl, was wir ja schon am Anfang angesprochen haben. Das heißt, dass nicht zwangsläufig alle strategischen Assets von Anfang an entwickelt werden müssen, aber dass ich natürlich eine Perspektive habe und weiß, okay, wenn ich jetzt hier eine Series A schaffe oder wenn ich sehe, mein Kerngeschäftsmodell hat eine gewisse Existenzberechtigung, dass ich dann nochmal neu auf dieses Thema gucke und sage, okay, wenn ich das jetzt weiß, dann werden eventuell Dinge, die ich vorher zwar schon als strategisches Asset für mich erkannt habe, aber wo ich sage, boah, da warte ich erstmal ab, ob ich eine gewisse Flughöhe erreiche, dass ich dann zu diesem Zeitpunkt nochmal doch Themen dann wieder in-house mache, beispielsweise in der Logistik, um dann eben zu sagen, so jetzt ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich gerechtfertigt. Das heißt, das ist auch nochmal wichtig, das ist kein statisches Thema, sondern ich muss eigentlich als Gründer, Geschäftsführer oder wer auch immer sich dafür verantwortlich fühlt, in jedem Bereich ständig überprüfen oder ein gewisses Framework für mich im Kopf haben, was sind die Grundlagen, warum ich jetzt eigentlich in-source, outsource und wie verändert sich das auch über die Zeit.
Lass uns das doch mal ein Stück weit noch vertiefen, weil in der Tat erinnere ich mich auch noch, wie Zalando zu guten alten Zeiten im Dreischichtbetrieb in Großbeeren hat arbeiten lassen, sozusagen nicht selbst, mit der Gulaschkanone und so, das fand ich mal lustige Geschichten. Also woher weiß ich denn als Unternehmen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sowas zu tun? Weil was du ja auch gesagt hast, was ja da mitschwingt ist, du musst ja tendenziell besser sein als die Konkurrenz und auf der anderen Seite habe ich aber immer so den Eindruck, so Eigenbau ist immer so, was ein bisschen mit Vorsicht genossen wird. Also gerade in diesen ganzen Lean-Startup-Debatten ist ja irgendwie immer, bau nichts selbst, bau auf das, auf was schon da ist. So, was ist dein Gradmesser zu entscheiden, ob ein Themenbereich oder ein Segment tauglich dafür ist, quasi es als Service anzubieten? Und dein Outcome war ja zu sagen, okay, ich will eigentlich einen zweiten Wertpool aufbauen und einen Revenue Stream hier schaffen, dass wenn mir irgendwas wegbricht, ich auch A, flexibel bin und B, mein Gesamtwert steigere. So. Woran erkenne ich das, dass etwas zu einem zweiten Wertpool taugt?
Ja, also ich glaube, der erste Aspekt wäre erstmal sozusagen alles, was kundenkritisch ist in der Experience, ne? Und wo ich mir zutraue natürlich auch, überlegene Resultate zu erzielen. Das heißt, wo ich jetzt sage, durch eine Spezialisierung nur auf Monologistik bin ich jetzt eben in der Lage, das besser zu machen als irgendwelche anderen Logistikdienstleister. Das ist ja schon mal ein ziemlich hoher Anspruch. Das heißt, ich muss ja im Prinzip mir das angucken und sagen, okay, was kann ich jetzt hier extern am Markt einkaufen und was wären denn jetzt Ansätze, wie ich Dinge nochmal anders machen kann und anders denken kann, um da wirklich nochmal signifikant besser zu werden. Also ich muss ja quasi das Potenzial sehen. Also jetzt zum Beispiel bei AWS oder gegen Google Cloud und Azure und AWS anzutreten und zu sagen, ich mache jetzt einen eigenen Cloud-Dienstleister, da müsste man sich schon sehr genau überlegen, was denn das ist, was man da jetzt noch irgendwie besser machen will. Das heißt, man muss ja im Prinzip ein Gefühl dafür entwickeln oder eine Hypothese dazu entwickeln, das, was ich jetzt gerade am Markt kaufen kann, das ist zwar gut, aber durch ein hohes Maß an Spezialisierung und wahrscheinlich dann auch Skalierung bin ich in der Lage, nochmal was Besseres anzubieten. Das muss ja meine feste Überzeugung sein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, um diesen Wertpool dann nochmal oder diesen Revenue-Pool, es muss natürlich ein Thema sein, was ausreichend groß ist, ne, dass auch Menschen da eine Sourcing-Entscheidung bewusst treffen. Also das ist ja letztendlich wie ein kleines oder wie ein Startup, perspektivisch ein sehr großes Startup selbst, wo du sagst, ist eigentlich das Problem, was ich da löse, ist das relevant bei ausreichend vielen Menschen? Und gibt es da ausreichend viel Involvement, damit die sich wirklich auch mit den Feinheiten meines Services jetzt hier und der potenziellen Überlegenheit, ne, ist ja meine Hypothese, so auseinandersetzen, dass sie auch bereit sind, da eine sophistizierte Kaufentscheidung zu treffen. Und was natürlich nochmal zusätzlich hilft, muss man natürlich auch sagen, und das finde ich nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt, wie kriege ich dieses Produkt dann an den Mann oder die Frau? Wenn du jetzt About You bist oder Zalando, hast du natürlich einen riesen Vorteil, wenn du sagst, ich biete jetzt Logistikleistungen für Modemarken an, ne, weil du natürlich sowieso schon den ganzen Tag mit irgendwelchen Modemarken darüber sprichst, wie du jetzt deren Produkte möglichst optimal verkloppen kannst. Und dann ist natürlich das Vertriebsgespräch sozusagen die Erweiterung, pass mal auf, liebe Modemarke XYZ, ne, das klappt ja immer nicht mit eurem ganzen Kram, wie ihr das hier einliefert. Und wenn wir Dropshipping mit euch machen auf dem Marketplace, komplettes Desaster. Ne? Aber wenn wir das für euch machen würden, dann kostet das einen schlanken Taler und die Kundenexperience ist deutlich besser. Das ist natürlich ein Gespräch, was einen Modeeinkäufer jetzt vielleicht nicht selbst alleine führt, aber was eben sehr einfach enablen kann mit dem Kollegen aus der Logistik, den er dann eben mitnimmt. Das wäre für mich jetzt auch nochmal ein wesentliches Kriterium. Habe ich sozusagen gegebenenfalls sowieso schon einen Kundenzugang, der es mir erlaubt, dann diese Produkte möglichst leicht oder diesen zusätzlichen Revenue-Kanal möglichst leicht an Mann oder Frau zu bringen. Aber das wesentliche Thema ist wahrscheinlich wirklich, ist das ein ausreichend relevantes Problem mit einer ausreichend starken Monetarisierung? Und das ist, glaube ich, im Logistikbereich ganz klar der Fall. Das ist natürlich im Cloud-Architekturbereich das auch der Fall. Aber es gibt eben eine Reihe von Themen, wo ich das dann eher bezweifeln würde. Ja.
Gut, also Entscheidungsbaum quasi bei Serviceüberlegungen, ist es kerngeschäftsnah, ist es vermarktbar, ist die Marktgröße gegeben und gibt es eine Problemrelevanz, dass das eigentlich attraktiv ist.
Mhm. Und idealerweise kenne ich die Kunden, also habe ich sowieso schon einen existierenden Kundenzugang und wenn ich den nicht habe, sind sozusagen die Vertriebskosten, die dann entstehen würden, ne, machen die das Ganze dann immer noch sozusagen zu etwas, was ich rechnen würde.
Ja. Ihr Lieben, ich habe euch dieser Tage ja schon von unserem Partner Scalable Capital erzählt und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, kommt man an den Jungs und Mädels quasi gar nicht vorbei, weil sie haben eine ganz tolle Geschichte entwickelt, nämlich mit Technologie ihren Kunden dabei zu helfen, Geld anzulegen. So, und damit ihr besser versteht, wie das Ganze funktioniert, habe ich jetzt den Erik Potzuweit, der ist nämlich Geschäftsführer bei Scalable Capital, hier in der Leitung, mit dem ich mich kurz darüber unterhalte, dass ihr das mal besser kennenlernt. Erik, kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was genau macht Scalable Capital eigentlich?
Wir sind ein digitaler Vermögensverwalter. Das bedeutet, wir erstellen mit Technologie, mit Software, ETF-Portfolien für private Investoren und überwachen diese Portfolien fortlaufend mit unserer Risikomanagement-Technologie.
Und wie genau unterscheidet ihr euch gegenüber ähnlichen Dienstleistungen?
Also gegenüber dem klassischen Wettbewerb der Bankanlageberatung, wenn man so möchte, da unterscheiden wir uns ganz klar zum einen durch die Kosten. Also digitale Vermögensverwaltung liegt 50-80% unter den Kosten, die ich in der klassischen Bankanlageberatung zahle. Und Kosten sind für die Geldanlage ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und gegenüber sozusagen den anderen digitalen Mitbewerbern würde ich zum einen das Anlagemodell nennen. Wir fokussieren uns auf ein Risikomanagementmodell, was algorithmisch implementiert und umgesetzt wird. Das soll dazu führen, dass langfristig insbesondere diese sogenannten Maximum Drawdowns, also die starken Verlustrisiken nach unten, zwar nicht vermieden werden können, aber kontrolliert und etwas abgemildert werden können. Und der dritte Punkt ist das Serviceangebot. Wir haben eine ganze Palette an Servicedienstleistungen, die wir geben. Wir treffen sogar Kunden individuell, wer das möchte, in verschiedenen Städten, unseren mobilen Büros.
So viel für den Moment von Erik und Scalable Capital. Ihr könnt schon mal die Gelegenheit nutzen. Ich habe euch eine ganz einfache URL gebaut, digitalkompakt.de/Geldanlage, euch das dort anschauen und gleich reden wir aber noch ein bisschen weiter mit Erik, also bleibt dran. Verstanden. Ich meine, ich finde es manchmal von außen schwer einzuschätzen, wann so der Tipping Point gekommen ist, weil ich habe jetzt auch gerade ich habe viel mit Möbelbereich dran zu tun und habe dann irgendwie einen Gesprächspartner gehabt, der meinte, weißt du, ich bin so am Kotzen, wenn ich irgendwie die Logistikerfahrung, also wieder bei dem Thema, im Bereich Möbel kontrollieren könnte, ich würde so viel Geld sparen. Mhm. Ich bin teilweise dabei, 4.000 Euro Sofas zum Kunden zu bringen, dann ruft er mich an und sagt, das Ding ist kaputt, ich krieg's zurück, reklamiere es beim Dienstleister und der sagt, ja, wieso, guck mal hier, ist auf meinem Zettel ist alles ausgefüllt, keine Beanstandung. Mhm. Dann sagst du deinem Logistikdienstleister, sei du, da sind zwei große Löcher drin, weil da jemand mit einem Gabelstapler reingefahren ist. Ich glaube nicht, dass das mein Kunde war. Ja? Das ist so die Lebenssituation, ja, die du dann nützt. Dann hast du 4.000 Euro auf der Uhr, weil irgendwie jemand da eine Unterschrift nicht geleistet hat oder auf so einem Versandprotokoll nicht vermerkt hat, dass das Ding kaputt ist. So. Wenn der jetzt anfängt zu überlegen, also der muss ja dann eigentlich quasi ein eigenes Hermes bauen, ja? Das wäre ja dann die Konsequenz. Oder im regionalen Anfang. Also wann ist der Zeitpunkt gekommen, um sich über Sachen, die man jetzt in-house abbildet, Gedanken zu machen, die sogar nach extern anzubieten? Hast du so einen Marker, wo du sagst, okay, wenn X, wenn Y, oder ist das schwer beantwortbar?
Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen Henne-Ei. Ne? Also ich glaube, wenn man eigentlich die eine Sichtweise darauf wäre ja, ich fange damit erst an, wenn ich eine gewisse Größenordnung Scale habe, um das dann selbst sozusagen so professionell anbieten zu können, ne? Dass ich auch für mich selbst schon, dass ich denke, okay, ich teste erstmal für mich selbst und dann fange ich an, das für externe anzubieten. Die andere Sichtweise darauf ist natürlich, und das ist eigentlich ganz spannend, wenn du jetzt guckst, eine About You Cloud, ne, Commerce Cloud, die haben da sehr früh mit angefangen. Man könnte ja auch sagen, wieso fangen die jetzt an, quasi ein Shopsystem externer Markt anzubieten? Ne? Der Argument von einigen ist ja dann auch zu sagen, oh, die sollen auch erstmal gucken, dass sie jetzt Zalando schlagen. Ne? Also ja, die wachsen ein bisschen schneller als Zalando oder deutlich schneller, aber sind natürlich noch viel kleiner als Zalando. Bevor die jetzt anfangen, ihr Shopsystem extern anzubieten, sollten die nicht erstmal gucken, dass die quasi jetzt gegen Zalando sich konzentrieren, ne? So im Endkonsumentengeschäft. Und das ist natürlich die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist aber natürlich, ja, okay, aber wenn ich jetzt anfange, extern das anzubieten, dann ist natürlich auch nochmal mein Druck, dort eine exzellente Leistung abzuliefern, die dann auch wieder für mich intern gegebenenfalls einen Benefit bringt fürs Endkundengeschäft. Die ist natürlich relativ, also der Pull-Effekt ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer. Und das ist ja so ein bisschen auch die Philosophie, wenn ich das richtig verstanden habe, warum Jeff Bezos gesagt hat, alles, was wir machen, machen wir von Anfang an so, dass auch für Dritte angeboten werden kann, weil das natürlich ein ganz anderes Qualitätsversprechen nochmal liefert, auch für das in-house nutzbare System. Das heißt also, ich würde jetzt behaupten, wenn du dir das leisten kannst, finanziell diesen Qualitätsanspruch schon auszuleben und auch vorzufinanzieren, das ist ja das Wichtige. Du brauchst ja bei einem Amazon, ist natürlich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, diese Dinge vorzufinanzieren und diesem Anspruch quasi a priori gerecht zu werden und nicht ex post, der ist natürlich mittlerweile da. Also das heißt, ich sehe schon ein ganz wesentliches Argument da drin, zu sagen, ich schraube mein Ambitionsniveau dadurch nach oben, indem ich sozusagen einen externen Markt, eine externe Markttauglichkeit anstrebe. Da spricht schon einiges dafür, wenn ich es mir finanziell und von der Management-Attention und Bandbreite leisten kann. Ne, so. Und ich glaube, das zeichnet aber nur fairerweise ja gerade die sehr, sehr guten Unternehmer aus, dass die halt immer denken, okay, das geht jetzt vielleicht nicht so einfach, aber das ist ja genau der Reiz an der Sache und das macht es natürlich besonders attraktiv. Und ich glaube schon, dass dadurch nochmal ein ganz anderer Pull-Effekt entstehen kann. Also will heißen, ich glaube, wenn du sozusagen die Mentalität hast und wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, das vorzufinanzieren, würde ich das auf jeden Fall mit angehen. Ne? Weil wenn es funktioniert, hat das natürlich nochmal einen ganz anderen Revenue-Hebel. Ne? Gerade wenn du jetzt irgendwie so eine E-Commerce-Bude bist, ne, dann ist ja gerade, musst du ja nur an die Börse gucken, bist du gerade natürlich nicht besonders wohl gelitten, ne, mit einem B2C-E-Commerce-Geschäft. Selbst wenn du eigentlich ganz gut funktionierst, aber wenn du dann natürlich sozusagen nochmal diese Plattformvision aufzeigen kannst, dann kannst du, guck mal, wir haben mit den Service und den Service und den Service, dann bist du auf einmal in einem ganz anderen Spiel. Das heißt also, es macht dein Business natürlich schon deutlich resilienter. Ne? Also insofern, ich bin da schon mittlerweile, habe ich da meinen Blick so ein bisschen drauf geändert. Ne? Vorher hätte ich immer gesagt, so Schuster, bleib mal leise, kriege ich jetzt erstmal hier auf die Reihe. Und dann, ne, aber ich habe jetzt schon eben schon eine Reihe von Beispielen gesehen, wo man sagen muss, dass gerade so dieser Impuls, das dann zu tun, dann nochmal so den letzten Kicker dann auch irgendwie auf der Wertentwicklung gebracht hat. Also insofern, es erhöht aber natürlich das Risiko. Wenn es nicht funktioniert, dann hast du natürlich nochmal ein weiteres Risiko da reingebracht. Aber man muss ja sagen, Venture Capital finanzierte Startups treten ja im Prinzip auch bewusst an, um ihre Risikokurve halbwegs steil zu stellen. Vorausgesetzt natürlich, der entsprechende Return steht dahinter. Aber das muss man schon sagen, das ist schon mal eine Wahrnehmung, dass wenn dir das wirklich gelingt, und das, Amazon ist ja das beste Beispiel, aber auch About You oder Zalando, das wird ja wertmäßig von der Börse wirklich gutiert, wenn du das tust. Ich meine, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Unterschied im Storytelling und in der Bewertung. Guck dir an, Zooplus zum Beispiel, was eigentlich eine exzellente Firma ist, ist halt mit einem ganz geringen Umsatzmalte bewertet im Vergleich zu einem Zalando. Das liegt zum einen natürlich so ein bisschen an der Wachstumsrate, aber ehrlicherweise, so interpretiere ich das zumindest auch sehr stark daran, dass quasi so ein Zalando-Modell aufgrund dieser verschiedenen Revenue-Streams, die haben, auch Retail-Media zum Beispiel, ist auch so ein Beispiel, wo jetzt Zalando oder About You punkten, dass das als ganz wesentlicher Werttreiber wahrgenommen wird.
Ich habe gelernt, im Sales heißt das Thermostateffekt. Man agiert so heiß, wie man sich die Bude einstellt. Wenn du dir immer sagst, 10% Wachstum jedes Jahr, hast du halt auch 10% und nicht 200. Ne?
Das ist so. Das ist schon so. Es gibt ja aber klar, du fährst natürlich auch mit 180 gegen die Wand, wenn es nicht klappt. Ne?
Ja, aber es gibt ja diesen schönen amerikanischen Satz, die sagen das einmal also schön, aim for the moon and you land among the stars. Ja. Ne? Also wenn du
hochziehst. Und damit begeisterst du natürlich auch Leute, ne? Muss man auch sagen. Also da, mit dieser Vision kriegst du natürlich auch wieder coole Leute. Das ist dann wieder so eine self-fulfilling prophecy. Ne? Aber klar, man muss das dann noch irgendwie, den Raketenwagen halbwegs auf Spur halten.
In der Tat. So, jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen abgedriftet. Wir waren ja eigentlich jetzt erstmal nur bei Inhousing. Jetzt sind wir quasi schon bei Outhousing, könnte man ja fast sagen. Ja? So. Ja. Zurück mal zu unserer eigentlichen Brücke Inhousing versus Outsourcing. Was ist denn für dich umgekehrt ein Stellhebel und vielleicht auch ein Zeitpunkt, wo du sagen würdest, Dinge, die man outsourcen sollte?
Ja, also ich glaube, müsste man wahrscheinlich schon mal in die einzelnen Funktionsbereiche ein Stück weit reingucken, um das zu beantworten. Also was wir zum Beispiel ja sehr häufig sehen, ist ein Outsourcing im IT-Bereich. Ne? Also wo man ja immer so denkt, boah, aber das sind doch jetzt digitale Startups und deren Kern ist doch IT, wie können die das denn outsourcen? Wo ich jetzt sagen würde, ja, das stimmt, aber wo wir das zum Beispiel bei mittlerweile fast allen hier sehen, und das ist im Silicon Valley ja auch genauso, dass gewisse Teile der IT outgesourced werden. Häufig nicht der Kern, also Produktentwicklung und so, also der Kerninterface-Entwicklung und sowas, und auch Kernproduktmanagement, das ist häufig sozusagen am Headquarter angesiedelt, aber typisches Beispiel ist Integrationen. Ja, also wo du sagst, du bist jetzt irgendwie ein E-Mail-Provider und du musst mit allen möglichen Systemen oder was ich, ein Cross-Engage ist ein sehr gutes Beispiel, die müssen mit sehr vielen verschiedenen E-Mail-Providern und Mobile-Push-Notification-Providern interagieren, dann aber auch mit Dingen, wo sie ihre Daten reinpushen. Ne? Also die haben bestimmt 20, 30 verschiedene Integrationspartner und das nervt total, ne? Weil du natürlich sozusagen immer Schnittstellen zu allen möglichen Dienstleistern hast, wo entweder Daten herkommen oder wo die rausgehen. Und diese Schnittstellen up-to-date zu halten, da benötigst du ja immer irgendeine Art von Konnektoren, die APIs ansteuern. Und das ist jetzt etwas, was man super outsourcen kann. Und das kannst du dann eben auch zu sehr günstigen Kosten in einer sehr vernünftigen Qualität irgendwo anders hingeben. Und das ist eigentlich ein sehr häufiges Setting. Oder dass du bestimmte Teilaufgaben innerhalb von der Kernapplikation, die klar abtrennbar sind, nach Kiew oder in die Ukraine gibst oder nach Porto gibst. Und mein Gefühl ist auch, dass ich dort sozusagen die Wertigkeiten der Aufgaben eher nochmal erhöht haben im Zeitraum, weil man natürlich merkt, dass dort an diesen Standorten, aber sich gerade wenn du in die Ukraine gehst oder nach Polen gehst, da hast du gar nicht mehr so einen wahnsinnigen Lohnkostenvorteil. Der ist wahrscheinlich immer noch da, aber du hast mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Qualität. Und gerade wenn du jetzt eine sehr modulare Softwarearchitektur hast, dann spricht auch nichts dagegen, gewisse Module irgendwo hinzugeben und dann trotzdem in einer vernünftigen Qualität geliefert zu bekommen. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es nicht so einfach ist, 50, 60, 70 Personen Entwicklerteam, was du bei so einem großen Startup ja schnell auch mal hast, hier am Standort Berlin zu rekruten zu vernünftigen Kosten in akzeptabler Zeit und dann auch zu halten. Und das spricht eben schon dafür, und das ist auch eine durchaus übliche Aufteilung, dass du sagst, du hast, weiß ich, ein 50-Personen-Entwicklerteam, davon sitzen 20 hier und 30 irgendwo anders. Das ist jetzt, und das funktioniert. Trotzdem gehört natürlich das IP, was dann dort generiert wird. Und das ist dann gerade so bei diesen Setups der Fall, wo du sagst, du nutzt dann vielleicht erst einen Outsourcing-Dienstleister, aber dann baust du eigentlich letztendlich ein Tochterunternehmen da vor Ort auf, wo du dann die günstigen Kosten nutzt, aber du hast genügend Scale, um entsprechend dann die Themen auch noch in der eigenen Tochterfirma zu handeln. Das ist dann eigentlich so eine ganz typische Entwicklung. Und das hört dann auch nicht auf. Also es ist dann nicht so, dass dann unserer Wahrnehmung nach das dann wieder ingesourced wird irgendwann, sondern dass man durchaus diese Teams dort weiterhin nutzt. Was ich finde, was du recht selten, auch bei uns im Portfolio recht selten siehst und was ich auch niemandem eigentlich raten würde, dass du die komplette IT-Entwicklung aus der Hand gibst, egal ob du das jetzt tust an eine hier angesiedelte Agentur oder an eine Agentur, die jetzt irgendwo anders sitzt. Jetzt Kiew hatten wir gerade schon angesprochen oder Porto oder solche Standorte. Ich glaube schon sozusagen, dass es ein Minimum an Inhouse-Know-how gibt für ein digitales Startup, was die halt auch im Produkt-IT-Bereich benötigen. Und die Architekten und sozusagen die Leute, die wirklich jetzt wissen, wie werden die Sachen alle zusammengesteckt, wie funktioniert das alles, die Architektur dahinter, das musst du eigentlich in-house haben. Ne? Und die Kernwissensträger sollten in-house sein. Also insofern, das finde ich jetzt ein sehr schönes Beispiel. Weiteres Thema, was häufig sich angeschaut wird, ist Business Intelligence, ne? Wo ich auch der festen Überzeugung bin, dass man sicherlich Dienstleister nutzen kann, um beispielsweise dabei zu helfen, jetzt ein Data Warehouse zu bauen. Das geht. Aber ich glaube sozusagen, die Fähigkeit zu verstehen, warum ein Data Warehouse in einer bestimmten Art und Weise gebaut ist, wie das diese ganze Dateninfrastruktur mit den Unternehmensprozessen interagiert und wie das warum zusammengebaut wird, dieses Know-how benötigst du eigentlich in-house. Weil eben gerade auch das Thema vor verschiedenen Hintergründen, wenn du sagst, du willst irgendwann ein datenbasiertes Asset aufbauen, was du gegebenenfalls an Dritte verkaufst, dann brauchst du dieses Know-how in-house. Oder wenn du dieses Thema lösen willst, was wir vorhin hatten, du willst Erstkunden gewinnen und möchtest diese Erstkunden in Bestandskunden überführen, da brauchst du sozusagen Leute im Unternehmen, die genau die Datenstrukturen verstehen, weshalb werden welche Daten gesammelt, wie kann ich die actionable im Unternehmen sinnvoll einsetzen, um damit die richtigen Dinge zu tun. Also das ist für mich absolute Kernwertschöpfung und da kann man sicherlich mal Entwickler haben, die einem dabei helfen, diese Infrastruktur zu bauen. Aber die Architekten, die auch verstehen, welche Daten sind, weshalb, wo, das musst du eigentlich in-house haben. Das ist eigentlich eine sehr typische Konstellation und dann hast du vielleicht eine verlängerte Werkbank, die dir hilft, gewisse Dinge auszuführen. Aber die Kernkonzeption und so weiter, da sollte zumindest das Know-how irgendwann in-house übergehen. Marketing eigentlich das Gleiche. Also ich man kann sicherlich Sales-Themen oder Marketing-Themen auch mal eine gewisse Zeit lang outsourcen oder in gewissen Funktionen outsourcen, aber da gilt das Gleiche. Man muss in dem Bereich eigentlich immer den Plan haben, wie sorge ich dafür, dass dieses Wissen bei mir in-house mindestens genauso aufgebaut wird und dass irgendwann die Kernwertschöpfung auch in diesen Bereichen eigentlich bei mir in-house liegt, weil das ja auch einer der Kerntreiber ist, um nochmal auf das Argument von vorhin zu kommen, warum man dann auch gekauft wird. Da geht es ja dann eben auch genau um diese Fähigkeiten, digitalen Vertrieb, digitales Marketing, digitales CRM. Das sind ja immer noch wesentliche Argumente, warum Corporates ein Startup kaufen, jenseits von dem Geschäft, was die betreiben und jenseits vielleicht von der Kerntechnologie und dem Kernprodukt. Und das zumindest partiell in-house aufzubauen und mit der wesentlichen Wissensgenerierung in-house, das ist für mich auch alternativlos. Ja.
Ihr Lieben, wie versprochen, noch eine kleine Fortsetzung von meinem Gespräch mit Erik Potzowait von Scalable Capital. Wie gesagt, super spannender Dienst, um euer Vermögen zu mehren. Erik, sag doch nochmal ganz kurz, wieso wird eigentlich nur in ETFs angelegt und was genau ist eigentlich die Anlagestrategie?
Wir investieren ausschließlich in ETFs, denn wir halten ETFs für die besten Produkte für den privaten Anleger. Man kann mit keinem anderen Produkt so kostengünstig, so einfach und so effizient ein breit gestreutes globales Portfolio aufbauen.
Jetzt ist ja so, ETF ETF-Depots kann ich auch selber zusammenstellen. Warum sollte ich dafür Scalable Capital nutzen und das nicht einfach komplett alleine tun?
Man kann natürlich ein ETF-Depot auch selber zusammenstellen, aber es gibt da zwei Fallstricke. Zum einen, die Auswahl ist relativ nervig. Ja, es gibt über 2000, mittlerweile 2500 ETFs und es kommen dauernd welche dazu und die unterscheiden sich anhand von verschiedensten Kriterien. Das immer im Auge zu behalten, relativ aufwendig. Und der zweite Punkt ist einfach, ja, der Anleger steht sich selbst meistens im Wege. Wenn die Märkte nach unten gehen, dann kommen Emotionen rein und die sozusagen in der Theorie sehr gut funktionierende Buy-and-Hold-Strategie, die wird in der Praxis dann halt nicht durchgehalten. Und genau an diesen beiden Punkten wollen wir durch unseren Service eine deutliche Verbesserung herbeiführen.
Gut, lieber Erik, vielen Dank für das Gespräch bis hierher. Liebe Hörer, wenn ihr Lust habt, euch das anzuschauen, habe ich einen ganz einfachen Link für euch, super gut zu merken und ihr unterstützt damit diesen Podcast, by the way. digitalkompakt.de/Geldanlage. Dort findet ihr alle Infos zu Scalable Capital, alles zusammengetragen. Wenn dieser digitale Vermögensverwalter für euch interessant ist, geht ihr einfach auf digitalkompakt.de/Geldanlage, wie immer auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren. Was ich jetzt noch versuche nachzuvollziehen ist, jetzt hast du IT als ein Beispiel, wo es Common Practice ist, outzusourcen. Du hast gesagt, man macht das eigentlich nicht aus Geldgründen. Es schwang so ein bisschen mit Geschwindigkeit.
Immer weniger aus Geldgründen.
Was macht denn IT outsourcebar im Vergleich zu anderen Bereichen?
Also ich glaube, wenn du halt gut die IT gebaut hast oder die Architektur sozusagen definiert hast, dann sind halt gewisse Teile gut abtrennbar. Also wie das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, dieses Konnektoren bauen oder gewisse Module innerhalb einer Applikation bauen, die losgelöst sind, die zwar interagieren, aber die über klare Schnittstellen interagieren. Also gerade daher kommt ja auch dieser Grundgedanke der modularen Entwicklung, hat ja mehrere Vorteile. Ich habe sozusagen nicht mehr eine monolithische Entwicklung, wo ich einen großen Block habe, der komplett ineinander verwoben ist, codemäßig, sondern ich habe halt verschiedene Module, die in sich eigentlich ganz gut funktionieren und über klare Schnittstellen und klare Regeln mit anderen Teilen der Software interagieren. Wenn ich diese Architektur konsequent durchziehe und durchhalte, dann baue ich mir damit eben die Möglichkeit, sowohl innerhalb von Teams sehr stark separiert zu agieren und ob diese Teams dann in-house oder outgesourced sitzen, das ist dann eigentlich nachgelagert. Das heißt, moderne Softwareentwicklung funktioniert halt nach meinem Verständnis, auch wenn ich jetzt kein Entwickler bin, so, dass eben sehr stark dieser modulare Architekturgedanke im Hintergrund immer mitschwingen sollte. Und das hat nicht nur die Möglichkeit, Arbeit so zu organisieren, das ist ja der eine wesentliche Aspekt, der andere wesentliche Aspekt ist ja auch, es erlaubt mir natürlich auch eine viel einfachere Modernisierung und Wartung der Software, weil wenn ich jetzt gewisse Teile, was ich suche bei einem Webshop, wenn ich die halt modular abgetrennt habe, dann kann ich eben sagen, oh, jetzt kommt Elasticsearch als neues Suchparadigma oder als neue Suchtechnologie, dann nehme ich jetzt eben Elasticsearch, aber der Rest bleibt gleich. Und das ist ja häufig im IT-Bereich so, dass irgendwelche neuen Ansätze, ob Datenbanken oder irgendwelche Themen kommen, wo ich sage, die betreffen eigentlich nur Teile meiner Architektur, aber die würde ich gerne nutzen. Und das kommt einem, da kommt einem dann diese modulare Struktur eigentlich auch sehr zugute.
Ja. Gut, verstanden. Modularität. Also ein bisschen wie bei so einem Auto. Du tauschst dann nur den Scheibenwischer aus und nicht das ganze Auto baust du neu. Wir sind ja jetzt auf sehr hohem Fluglevel unterwegs. Also sowas wie BI und IT in dieser Tiefe ist ja vielleicht schon was irgendwie. Also sagen wir es mal so rum, wo ich mit dir auch gerne mal hin will, ist, wenn jetzt jemand eher wirklich noch ein junges Startup ist, so eine Zwei-Mann-Bude, Fünf-Mann-Bude, Zehn-Mann-Bude. Und die haben auf einmal so Themen vor der Brust, wie sollte ich meine PR irgendwie selbst machen oder outsourcen? Sollte ich mein Marketing steuern über, weiß nicht, für Social, sollte ich das über eine Agentur machen oder selbst oder mir einen Freelancer holen? Mhm. Was würdest du solchen Leuten raten, die jetzt noch ein bisschen kleiner auf dem Radar sind, die sozusagen cash-orientiert entscheiden müssen, wann sollten die outsourcen und wann nicht?
Ja, also ich glaube, so ein Thema PR, wenn ich jetzt ein kleines Startup bin, eine Inhouse-PR-Abteilung aufzubauen, ist vermutlich
günstiger,
ne? Aber es ist halt die Frage, wo kriege ich jetzt dieses Know-how her? Ne? Also bin ich in der Lage, einen guten PR-Mitarbeiter an mich zu binden und den dann auch zu bezahlen, wenn er, keine Ahnung, 40.000, 50.000, 60.000 Euro kostet? Und ich glaube, wenn jetzt das Thema Kommunikation nicht bei mir wirklich im Kern drinsteckt, der Wertschöpfung, dann kann man schon drüber nachdenken, es entweder gar nicht zu machen, ne? Oder zu sagen, ich source es out. Es gibt ja mittlerweile auch eine Reihe von, sagen wir mal, sehr unternehmerisch agierenden Agenturen. Aber klar, da muss man natürlich, die Kosten häufig auch nicht unter 5.000, 6.000 Euro. Und für 5.000, 6.000 Euro kann man natürlich auch Dinge insourcen, ne? Das muss man schon sagen. Bloß wenn du jetzt als Gründer gar keine Affinität zu diesem Thema hast, dir dann Mitarbeiter hinzusetzen, also das finde ich jetzt, ne? Und ich glaube, bei den wenigsten Startups ist jetzt sicherlich eine PR Arbeit im absoluten Kern dessen, was sie tun, wenn sie noch überhaupt auf der Suche sind nach dem Product-Market-Fit.
Ne? Aber nehmen wir mal Marketing zum Beispiel.
Ja, ich glaube sozusagen Marketing, wenn du jetzt sagst, du bist ein B2C-Startup, dann ist es eigentlich keine Alternative, die Kernwertschöpfung im Marketing outzusourcen. Gerade auch in der frühen Phase, weil da ja so viel Wissen drin steckt, nicht nur, wie mache ich handwerklich Marketing. Das ist ja das eine. Das andere ist ja sozusagen, ich kann, wenn ich Facebook clever nutze oder sozusagen die Facebook-Targeting-Plattform, kann ich so viel darüber lernen, wer eigentlich jetzt wirklich meine Zielgruppe ist, ne? Weil ich ja sozusagen altersmäßig und allen möglichen Kriterien so genau sehen kann oder targeten kann und dann natürlich auch sehen kann, mit welchen Menschen performt das, was ich da anbiete, eigentlich wirklich gut. Sind das eigentlich wirklich die 30- bis 35-Jährigen, von denen ich gedacht habe, weiblich in Metropolitan Areas, oder sind es nicht ganz andere? Und dann siehst du es ja wirklich schwarz auf weiß, mit denen performt mein Produkt vielleicht viel besser oder der Lifetime Value ist besser. Und all diese Themen, die kannst du natürlich gar nicht realisieren, wenn du daran nicht sozusagen im Kern arbeitest. Deswegen, ich glaube, wenn du jetzt ein B2B-Startup bist, was hauptsächlich Vertrieb macht im Enterprise-Sales-Bereich, dann zu sagen, boah, ich arbeite mit einer kleineren Marketing-Agentur, die mir so ein bisschen hilft, Leads zu generieren, weil ich sowieso jetzt erstmal Großkundenvertrieb mache, das kann schon ein okay Ansatz sein. Ich würde nur immer dabei im Hinterkopf halten, wenn ich ab einer gewissen Skalierungsgröße, wie kriege ich den Kram dann wieder rein zu mir? Ich glaube, das ist schon absoluter Kern, weil ich glaube, auch als Enterprise-Software-Geschichte, das ist ja so mal das Kern-Learning, welche Firmen sind da besonders erfolgreich? Das sind letztendlich die vertriebsstarken Firmen. Das sind ja jetzt nicht unbedingt die Firmen, die jetzt immer die allerbesten Produkte bauen, weil gerade im Enterprise-Software-Bereich hast du so komplexe Buying-Entscheidungen. Da weiß sowieso jetzt der Kunde trotz irgendwelcher RFPs und so weiter, das spielt so viel Storytelling eine Rolle, dass ich, glaube ich, schon davon überzeugt bin, dass man das zu einem gewissen Zeitpunkt in-house machen sollte. Aber um jetzt irgendwie zu starten, kann man da durchaus mit einer Agentur arbeiten, aber immer eben mit der Perspektive, wenn ich mir das anders überlege, wie kriege ich möglichst viel von diesem Know-how rein? Und da gibt es eben mittlerweile auch eine Reihe von Marketingagenturen neueren Typs, ne, oder auch hier zum Beispiel im BI-Bereich gibt es hier die Leute von Leroy, die gerade von Dept gekauft worden sind. Herzlichen Glückwunsch, das sind echt gute Jungs und Mädels natürlich auch. Was die halt auch machen, ist, die unterstützen einen dann eben auch beim Insourcing. Ne? Und das sind auch, siehst du bei vielen Agenturen neueren Typs, die sagen, ich bin bereit, gewisse Modelle dann eben zu unterstützen, die perspektivisch auch dazu führen, dass du selbst Know-how aufbaust. Und darauf würde ich halt achten. Wenn Dinge perspektivisch Kernwertschöpfung sind, dann muss ich eigentlich einen Insourcing, In-Housing-Plan haben und den auch von Anfang an mit einer Agentur transparent machen. Und nach meiner Erfahrung gibt es mittlerweile eben eine Reihe von Agenturen, die das auch wirklich verstanden haben und eben nicht mehr versuchen, den Kunden mittelfristig bis langfristig dumm zu halten, um ihn als Kunden zu behalten. Diesen Eindruck hätte man ja zum Teil gewinnen können. Sondern Agenturen neueren Typs agieren da anders, ne? Vielleicht mit ein bisschen in höheren Tagessätzen und mit nochmal irgendwelchen Übergabemodellen, aber es gibt halt einen klaren Fahrplan, wie ich das wieder reinkriege, und darauf würde ich dann eben achten.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen, also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wie der Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon, und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten, und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extrainhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!